D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Drei Zimmer, Küche, Porno. Warum immer mehr Menschen in die Sexbranche einsteigen, so heißt ein soeben erschienenes Buch über die Amateur-Pornoszene in Deutschland. Geschrieben hat es der Autor und ARD-Journalist Philipp Siegel. Philipp ist heute zu Gast in Eine Stunde Liebe. Herzlich willkommen. Philipp, was hat dich bewogen, monatelang in der Amateur-Pornoszene zu recherchieren?
Kann man sich zu Recht fragen. Ich habe vor 6 Jahren schon mal ein Buch geschrieben, damals über die etablierte Pornobranche, also über die sogenannten Profis. Und im Nachgang haben mir dann immer wieder auch Leute gesagt, Mensch du, wir machen jetzt hier unseren Laden dicht, wir sind pleite, wir müssen Insolvenz anmelden. Und ich fragte natürlich nach dem Grund. Und einer der Gründe war, es gibt immer mehr Amateure in Deutschland, die selber Pornos drehen und die vermarkten. Und da bin ich neugierig geworden. Was können denn so ganz normale Menschen, Nachbarn, Bekannte, Kollegen vielleicht sogar, was die Profis nicht können. Das war für mich der Startschuss.
Über das Buch und diese Amateur-Pornoszene reden wir gleich. Wir fangen an mit einem kleinen Ausschnitt aus deinem Buch. Das ist eine Situation vor Ort sozusagen. Wo ist das? Was ist das?
Das war Sonja und ihre Freundin in Essen in einer ganz normalen Mietshaussiedlung. Mhm. Die haben User eingeladen, 8, 9 Männer. Und nun ist es ja schwierig, immer so den Hebel umzulegen. Man trifft sich, man redet so über allerlei und jetzt soll man plötzlich Sex machen. Wie macht man das? Und Sonja hat sich da was einfallen lassen, ein lebendiges Buffet. Die hat dann ihre Freundin mit Erdbeerstückchen belegt. Dann geht's los.
Philipp Siegel jetzt mit einem Ausschnitt aus Drei Zimmer Küche Porno, bitteschön.
Das lebendige Buffet ist eröffnet, sagte Sonja. Nun knabbern die Männer kniend und auf allen Vieren die Erdbeerstückchen ab. Der große, schlanke Mann, der Fertigungstechniker, hat sich inzwischen eine Maske übergezogen, die den Kopf komplett abdeckt. Er sieht aus wie ein Entführer ohne Kleidung, denke ich. Sonja fragt, wer will denn jetzt? Wozu habe ich euch hier? Mittlerweile sind alle nackt. Die Männer drängen an die Frauen, man nimmt unterschiedliche Positionen ein. Es geht los. Bernd, der Fleischfachverkäufer, nackt, stämmig, mit der goldenen Maske, hat die Webcam-Kamera vom Stativ genommen und wandert umher. Irgendwo sitzen jetzt Menschen vor Bildschirmen und können zusehen, was sich in einem Wohnzimmer in Essen abspielt. Dazwischen turnt noch Kai mit der Videokamera herum, um Bilder für den Clip zu drehen, den Sonja später auf ihrem Profil zum Verkauf stellen wird.
D-Radio Wissen.
Wir reden über Amateure, über Frauen und Männer, die Pornos drehen, bei sich zu Hause, in der Werkstatt oder in der Küche. Philipp Siegel hat über die Szene ein Buch geschrieben. Wie bist du überhaupt mit den Darstellerinnen und Darstellern in Kontakt gekommen?
Mein erster Schritt war, ich habe mich auf diesen Amateurplattformen angemeldet, über die ja diese Clips von den Privatpersonen angeboten werden. Und den einen oder anderen angeschrieben und ein paar Leute haben mir dann auch geantwortet und so kam man dann in Kontakt. Eine andere Möglichkeit war, dass ich zu sogenannten Amateur-User-Treffen gegangen bin. Mhm. Da treffen Amateure ihre User, also ihre Kunden. Die laden die dann ein zum Drehen. Da sind dann manchmal 30, 40, es waren auch schon bei einer Veranstaltung über 100 Leute anwesend. Und da hat man sie natürlich dann alle da und den einen oder anderen spreche ich dann an. Begegnet bin ich schätzungsweise 300, 400 Frauen und Männern. Gesprochen habe ich so mit etwas über 100.
Was waren das für Leute, die du da getroffen hast? Also quer durch die Bank oder?
Das geht durch alle sozialen Schichten durch. Der Hartz-IV-Empfänger, den man wahrscheinlich im Klischee erstmal im Kopf hat, ist natürlich da, aber dann auch die Verkäuferin in einem Möbeldiscounter, ein Beamter in einem Jobcenter, ein Beamter im höheren Dienst, eine Immobilienverwalterin. Das war wirklich das Überraschende, dass Pornografie keine sozialen Schranken kennt, sondern querbeet geht.
Das heißt, auch altersmäßig ist da alles mit dabei. Von Anfang 20 sind die Leute bis Ende 60, oder?
Es geht von 18, das ist klar, die Schranke muss sein. Die Leute fotografieren sich und auch Mitspieler nach einem Dreh, auch immer mit dem Personalausweis, damit gesichert ist, dass hier die Volljährigkeit vorhanden ist. Das geht aber bis nach oben, würde ich mal sagen. Einer Frau, die war 65, der bin ich begegnet, die hat auch 700 Clips schon gedreht mit ihrem Ehemann zusammen. Ich würde mal sagen, so das Alter, so 25 bis 40 ist das, wo man die meisten Leute antrifft.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, diese Frau mit ihrem Ehemann, heißt, das sind eher experimentierfreudige Paare oder sind das mehr Singles? Das ist ja so dieses Klischee zumindest, wenn es um Männer geht. Das sind dann irgendwie Männer, die keine abkriegen. Wen hast du da getroffen?
Die Männer, die keinen abkriegen, sind sicher genauso dabei wie auch die Paare. Ich habe das mal in drei Kategorien unterteilt. Für mich, das fängt an bei den echten Amateuren. Das sind in der Tat Leute, die Pornografie machen, um was Außergewöhnliches zu erleben. Das ist für die wie so ein sexueller Abenteuerspielplatz, sexuelle Fantasien
einfach, klar,
auszuleben, ja. Genau. Und dann gibt es die Amateure, die habe ich genannt, das sind so Nebenberufsamateure. Die haben zwar einen normalen Beruf, machen das aber so nebenher. Einerseits, weil sie, glaube ich, auch sich so ein bisschen daran berauschen, mit ihrem Körper und ihrer Sexualität auch ein bisschen Geld zu verdienen. Exhibitionismus, man kann sich zeigen, man wird nachgefragt, so eine Art
Anerkennung,
ja. Genau, Anerkennung. Und das macht man dann auch als Paar und geht dann zu solchen Amateur-User-Treffen hin, lernt neue Leute kennen, so Gleichgesinnte, eine Mischung aus Spiel, Herausforderungen und man verdient auch noch ein bisschen Geld für die Urlaubskasse dazu. Ja? Das sind so Nebenberufsamateure. Und dann gibt es natürlich die, die haben Blut geleckt, die haben plötzlich festgestellt, Mensch, damit kann man ja Geld verdienen. Die machen eigentlich den ganzen Tag fast nichts anderes. Die haben das professionalisiert. Das sind Profi-Amateure, ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
Aber da geht es ums Geldverdienen primär.
Da stimmt sozusagen zum überwiegenden Teil nur noch das Label. Ja? Das ist dann das Label Amateure, aber eigentlich läuft das am Fließband.
Was verdienen die denn damit? Also sagen wir mal so einen 5-Minuten-Clip, was kann man damit verdienen? Hast du mit denen auch mal darüber gesprochen?
Wenn ich einen 5-Minuten-Clip produziere und den ins Netz stelle und den ruft einer ab, dann muss der User dafür 5 Euro bezahlen. Sagen wir mal 6 Euro, das ist dann 8 Euro, das ist einfacher zu rechnen. Mhm. Von diesen 8 Euro bekommt aber der Amateur nur 2. Die Amateurplattform für die Bereitstellung der ganzen technischen Infrastruktur 6, also ein Viertel geht an den Amateur. Jetzt muss man natürlich schon ganz schön viel Clips und Sendezeit verkaufen, um dann auf Beträge wie 8, 9 oder 10.000 Euro zu kommen. Es gibt einige wenige, die das tatsächlich schaffen, aber das Gros dürfte sich meiner Ansicht nach ja so in einem niedrigen, dreistelligen Betrag bewegen.
Sag mal, hast du den Eindruck, die Darstellerinnen und Darsteller, die machen das wirklich alle aus Spaß am Pornodrehen?
Wenn es sich um echte Amateure handelt, würde ich das zu 100% unterschreiben. Hm. Die Profi-Amateure, also die Lexi Rocks, das ist so eine der bekanntesten Profi-Amateurinnen in Deutschland, die hat gesagt, ich bin Unternehmerin, ich drehe auch, wenn ich keinen Bock habe. Ja? Und Aische Pervers, eine andere Profi-Amateurin aus Berlin, die hat sich sogar eine eigene Wohnung angemietet, zum Drehen. Ja? Die dreht nicht zu Hause, die dreht in einer Wohnung und gibt das als ihr Zuhause aus.
Die dreht dann aber mit ihrem Freund oder ist
die
das
die dreht zum Beispiel ausschließlich nur mit ihrem Freund. Mhm. Lexi Rocks dreht auch mit Drehpartnern, die ihr schreiben und ihr zusagen. Ja?
Du schreibst schon im Vorwort von deinem Buch, dass da wirklich Tausende mitmachen, Tendenz steigend. Wie kommst du auf diese Zahlen?
Das ist ganz einfach. Diese Zahlen kommen von den Amateurplattformen, wo halt die Amateure sich anmelden. Und die haben Zahlen von den Amateuren, die sich da angemeldet haben, als auch von den Usern. Also die größte Plattform, MyDirtyHobby.com zum Beispiel, die haben 4 Millionen Kunden, User. Also es sind Zehntausende von Menschen, die in Deutschland so als Mini-Porno-Produzenten ihr Glück versuchen.
Du sagst auch in deinem Buch, das ist eigentlich inzwischen vielleicht noch nicht so im Mainstream beachtet, aber es ist so eine Art subkulturelle Community, eigene Community?
Das ist es, das kann man sagen inzwischen. Das hat sich zu einem eigenen Erlebnisraum mit Ansprechstationen, mit diesen Amateurplattformen, mit Begegnungsstätten entwickelt. Das ist in der Tat inzwischen eine subkulturelle Szene.
Wie erklärst du dir das? Gerade du sagst ja auch in deinem Buch vor 7 Jahren, da hast du mehr so die Pornoindustrie an sich, die Firmen, diese Hochglanzgeschichten, die damals produziert wurden, analysiert. Und es hat sich so in dieses, ja, fast Private verlagert. Wie erklärst du dir diese Veränderung?
Da gibt es eine ganz einfache Erklärung für das Internet. Die Möglichkeit, dass auch HD-Bilder in ruckelfreier Qualität übertragen werden können. Und das ist ja erst seit 7, 8, 9 Jahren diese Qualität der Übertragung
die
so Bandbreite, möglich.
Ne? Ja.
Also es hat wirklich den Grund der technischen Möglichkeit. Man kann sagen, dass auch die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Auf diesen sozialen Plattformen ist ja der narzisstische Exhibitionismus auch eine Grundvoraussetzung, um alle möglichen Geschichten in die Welt hinaus zu posaunen. Und ich glaube, dass das eine mentale Ursache auch dafür ist, dass es immer selbstverständlicher geworden ist, dass da die Hemmungen fallen, sich auch nun beim
beim Sex zu zeigen.
Hängt aber auch damit zusammen, dass es heute, glaube ich, auch eher toleriert wird, dass man vielleicht nebenberuflich noch Pornos dreht. Vielleicht nicht jetzt in jeder Branche und in jedem Beruf, aber es ist insgesamt liberaler geworden und dass man auch sagt, ja, da stehe ich zu, das mache ich.
Das hat sich tatsächlich verändert, vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen. Ich war auch bei der Venus, das ist diese Sexmesse in Berlin, die jedes Jahr im Oktober stattfindet. Und da gab es eine 140 Meter lange Menschenschlange, die angestanden sind. Mhm. Bei wem?
Bei Lexi Rocks,
um von der ein Cappy, ein T-Shirt oder eine handsignierte DVD zu kaufen. Ein Drittel derjenigen, die dort angestanden sind, waren Frauen. Mhm. Und dann sagen die, ja, wir stehen hier an, weil hier die Lexi Rocks ihre Caps verkauft und wir wollen das gerne haben, weil das ist eine tolle Frau. Die hat es geschafft. Ich schreibe der Mails und die antwortet mir und die hat Erfolg und die steht auf schnelle Autos. Also das ist eine Identifikationsfigur.
Kurzer thematischer Break, höchste Zeit für unser Liebestagebuch, eine neue Ausgabe. Momentan erzählt uns da Lara, 31, von ihrem Liebesleben. Lara, die heißt in echt anders, ist lesbisch, arbeitet und wohnt seit einigen Jahren in Norwegen. Und ihre Beziehung zu einer älteren Frau, die hat leider nicht geklappt. Dafür hat sie in Norwegen eine neue Frau gedatet, eine Polin.
Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Sie ist 37 und auf dem Bild habe ich gesehen, dass sie relativ sportlich ist und irgendwie hatte sie so eine positive Ausstrahlung und ja, dann habe ich sie angeschrieben. Erst auf Norwegisch und dann hat sie auf Englisch geantwortet und dann wusste ich schon, dass sie Polin ist und dann habe ich zurück auf Polnisch geschrieben und dann seitdem haben wir auf Polnisch kommuniziert. Beim ersten Date hatten wir uns in einem Café getroffen. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Ich glaube, sie war ein bisschen aufgeregt und wir sind eigentlich aus dem ersten Date so rausgegangen, dass wir uns ein bisschen unsicher waren, ob wir uns nochmal sehen würden. Wir haben uns danach ein bisschen hin und her geschrieben und ja, dann war eigentlich klar, dass wir es noch ein zweites Mal versuchen. Als wir uns das zweite Mal getroffen haben, haben wir uns für eine kleine Tour entschieden. Wir sind 20 Minuten aus der Stadt rausgefahren und haben dann ein bisschen Lagerfeuer gemacht und Nordlichter geguckt. Und das war irgendwie ein bisschen romantischer. Wir haben so ein bisschen uns besser unterhalten können. Es war so ein bisschen besserer Flow in der Unterhaltung. Ja, und da war dann irgendwie klar, dass wir uns auf jeden Fall nochmal ein drittes und ein viertes Mal wahrscheinlich wiedersehen. Wir haben uns noch nicht geküsst oder irgendwie sowas. Aber es lag so ein bisschen in der Luft die ganze Zeit. Ja, und als wir uns dann danach nochmal getroffen haben, da war dann eine Freundin, die mich besucht hatte aus Deutschland, die war mit dabei gewesen und die hatte ihr kleines Kind dabei. Und ja, da habe ich gemerkt, dass sie von diesem kleinen Kind total begeistert war und den gerne halten wollte und irgendwie das auch schön fand, als ich den im Arm hatte und dass sie es ganz nett findet, vielleicht mal Kinder zu haben irgendwann. Ja, genau, beim vierten Date bin ich dann zu ihr gefahren, sie hat ein bisschen Essen gemacht und was so witzig war, dass sie so eine polnische Suppe gekocht hat, die halt meine Oma kochen würde oder meine Mutter oder sowas, so eine Hühnerbrühe mit Hühnchen drin. Halt so ein altes Gericht, was ich niemals kochen würde. Das war irgendwie so, meine Familie selber ist auch aus Polen und das hat mich irgendwie so ein bisschen so an Zuhause erinnert und so ein bisschen, das hatte so was Heimeliges irgendwie. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeknutscht und dann, ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand so schnell ausziehen kann und dass mich jemand so schnell ausziehen kann. Während der ganzen Zeit, wo wir uns getroffen haben und auch vor allem beim Sex, da haben wir dann Polnisch miteinander gesprochen und das war für mich total seltsam, weil das für mich so eine Familiensprache ist, die irgendwie meine Mutter mit mir spricht oder meine Oma und die für mich absolut nicht sexuell ist und ich auch die sexuellen Begriffe überhaupt nicht weiß dafür. Als wir dann so bei der Sache waren, da hat das erste Mal jemand den polnischen Begriff tiefer zu mir auf Polnisch gesagt. Ja, aber der Sex war trotzdem schlecht. Ich habe das Gefühl, sie wussten nicht so richtig, wie sie mich anfassen sollen. Sie war auch so mega angespannt. Ich glaube, sie ist nicht so ganz zufrieden mit ihrem Job und so weiter. Und das habe ich total gemerkt, das hat sie so total auf mich übertragen. Sie sieht immer gleich alles als so ein bisschen so ein Wettkampf oder so ein Sport oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall benutzt sie ganz viel Muskeln und Kraft, um Sex zu haben. Gestern haben wir uns dann nochmal getroffen und da hatten wir 7 Stunden Sex mit Unterbrechung. Und das war viel besser. Also ich habe noch nie jemanden so laut Stöhnen hören, muss ich sagen. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand so laut ist, so, aber auch nicht so künstlich laut, nicht so irgendwie so, als würde man jetzt irgendwie in einem Porno sein oder so. Also ich habe das gemerkt, das war irgendwie echt. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal treffen, aber wir haben uns verabredet für einen unbestimmten Tag. Also wir werden es wahrscheinlich nächste Woche nochmal sehen oder so, wenn ich nicht mehr so einen krassen Muskelkater habe.
Eine Stunde Liebe über Amateurpornos in der Küche, im Schlafzimmer, im Flur. Philipp Siegel ist bei uns, der Buchautor. Sind das so klassische Drehorte von Amateurpornos?
Das ist Amateurpornografie im besten Sinne. Das ist die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Bei diesen Amateur-User-Treffen, das sind dann Nachtclubs, Swingerclubs. In einem Nachtclub war ich in Hamburg. Da hat man den Keller, die ganzen Kellerräume ausgeräumt und mit so Sperrholzmöbeln zu Schlafzimmern umfunktioniert. Das waren dann 6, 7 Schlafzimmer und die waren von 8 Uhr abends bis morgens um 4 ständig frequentiert. Mhm. Da stand in der Mitte des Flurs stand einer mit so einem Board, der hat immer die Belegung kontrolliert. Der Flur war voll, da kamen ständig Amateure mit neuen Usern an und dann wurde gefragt, hey, gibt's noch ein Zimmer, ist noch eins frei? Da sagt Zimmer 4 ist frei, dann gehen die da rein, drehen 20 Minuten ihren Clip, kommen raus und dann kommen schon die nächsten.
Und wer dreht das eigentlich? Wird dann wirklich einfach nur das iPad draufgehalten oder gibt es da Kameraleute?
Die bringen dann ihren Kameramann mit. Also weibliche Amateure haben dann oft einen Freund oder einen Bekannten, der kommt dann mit der Kamera hinterher getrollt und filmt das Ganze. Also zum Beispiel die reife B-Frau, eine 65-jährige Dame, der ich bei einem Amateur-User-Treffen begegnet bin und wo ich mich fragte, was macht die denn hier? Ne? Dann spreche ich die an und die sagt, ja, ich drehe Pornoclips, weil mir das die Möglichkeit gibt, junge Männer kennenzulernen. Und ich drehe das Ganze, sagte so ein älterer Mann daneben. Und das war dann der Ehemann, ja. Und die haben gesagt, wir sind Swinger, wir stehen da drauf, wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Und das hat unser Liebesleben bereichert.
Hast du mit den Leuten auch überhaupt mal über die Motivation gesprochen? Du hast eben schon gesagt, dass es ein bisschen darum geht, sich zu zeigen. Ein bisschen Geld verdienen ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber was sagen die selber? Was ist der Kick sozusagen dabei?
Bei einem Amateur-User-Treffen habe ich einen Buchhändler getroffen. Und der sagt, wenn ich weiß, dass die Leute, und vielleicht sind es sogar meine Kunden, meinen Schwanz sehen, das gibt mir den Kick. Der Mann ist mit verdecktem Gesicht aufgetreten. Okay. Ja. Die sind dann auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, von ihrem eigenen Exhibitionismus auch vielleicht überwältigt oder überfordert. Einerseits will man sich zeigen, andererseits hat man Angst, dass man erkannt wird. Sein Konterpart war eine Immobilienverwalterin, die das auch schon seit Jahren macht. Übrigens auch immer gedreht von ihrem Ehemann.
Ein Vorwurf ist ja relativ häufig bei Pornografie, egal ob jetzt professionell oder auch im Amateurbereich. Naja, die Frauen, die machen das, werden da irgendwie gedrängt von ihren Männern oder machen das aus finanzieller Not. Es ist so eine Art Unterwerfung der Frau. Wie war da so dein Eindruck?
Ja, das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Schwierig zu beantworten, so in zwei Sätzen. Ne? Man kann es nicht ausschließen, dass die ein oder andere Frau von ihrem Freund vielleicht auch gedrängt wird, Mensch, wir brauchen Geld, mach das mal. Aber man kann das auch nicht lange machen, wenn man das nicht auch aus Überzeugung macht oder weil man das irgendwie aus Spaß macht. Also ich bin einer Frau begegnet, Parkplatz Luder 19 heißt die, die ist seit 10 Jahren dabei, der merkt man das an, die muss man dazu nicht drängen. Ein anderer Vorwurf ist ja auch immer wieder, Pornografie produziert Bilder der Demütigung von Frauen, dieses berühmte ins Gesicht spritzen, ja, das sind dann für einige Leute Zeichen der Erniedrigung. Aber andererseits, wenn man an den Drehorten ist, ich habe oft genug Frauen erlebt, die haben gesagt, los Männer, was ist denn mit euch los, ne? Macht doch mal hier richtig geilen Sex, ja.
Das heißt, die Lust, die du erlebt hast bei den verschiedenen Settings da, das kam nicht nur von Männern, da kamen auch genauso viele Frauen, die wirklich Lust haben auf diese Produktion.
Also man muss auf diese Produktion auch irgendwie Lust haben, sonst hält man das nicht lange durch. Ich meine, so viel Geld verdient man da auch nicht. Da verdient man nur dann Geld, wenn man das wirklich mit Ausdauer und, sage ich mal, einem gewissen Maß an Leidenschaft und einem gehörigen Maß an Exhibitionismus über mehrere Jahre wirklich macht. Das tut man sich nicht an, wenn es eine Überforderung oder wenn es gegen den eigenen Willen geschieht.
Das Netz vergisst ja nie, ja? Wenn die Clips da einmal drin sind, dann sind die da für immer. Hast du auch Leute getroffen, die ihre Drehs dann nachher bereut haben?
Ich bin einer Mitarbeiterin von einem Möbeldiscounter begegnet. Die hat dann irgendwann mitgekriegt, da fangen die Leute an zu tuscheln. Und natürlich, die haben die Clips gesehen im Netz und dann geht das in so einem Betrieb ja rum. Mhm. Und der ist dann zu ihrem Chef gegangen und hat das auch offen angesprochen, hat gesagt, soll ich jetzt kündigen? Der Chef hat dann gesagt, nein, du bleibst hier, Pornografie ist deine Privatsache. Aber ich bin jetzt noch keinem begegnet, der mal dabei war und das jetzt bereut. Aber dass da Leute dabei sind, die ihre Angst offen geäußert haben, das habe ich öfter erlebt. Die Angst davor, entdeckt zu werden.
Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also es wird es ja auch öfters schon gegeben haben, oder?
Es wird es öfter gegeben haben. Die ältere Frau, über die ich eben gesprochen habe, die hat auf ihrem Portal ganz offensiv geschrieben, hallo, liebe Verwandte, liebe Freunde, wenn ihr mich hier seht, dann sprecht mich bitte an. Ich bin Zwinger aus Leidenschaft und wenn ihr ein Problem damit habt, redet mit mir. Ja, die hat das gleich ganz offensiv angegeben.
Progressiver Umgang.
Ja. Aber das finde ich auch richtig. Also wenn man das macht, dann muss man auch damit rechnen, dass man entdeckt wird. Denn das ist ja gerade der Reiz dieser Amateurpornografie. Nachbarn, Bekannte, Kollegen, nicht umsonst wird damit zum Teil auch geworben. Klar, dann ist auch irgendwann mal jemand dabei, der einen auch tatsächlich kennt.
Ist das eigentlich ursprünglich auch aus den USA gekommen? In dem ganzen Sexbereich kommt ja sehr viel daher. Die Pornoindustrie ist da ja auch besonders groß. Oder ist das ein deutsches Phänomen?
Das ist ausnahmsweise mal ein deutsches Phänomen. Also die deutsche Pornografie ist weltweit schon seit den 70er Jahren, seitdem Pornografie in Deutschland erlaubt ist, seit 1973, bekannt dafür und berüchtigt, besonders dirty zu sein. Warum dirty? Ja, weil die Leute zum Teil zu Hause Sachen ausprobieren, die halt dann auch mitunter vielleicht fernab der großen normierten, auch Pornobilder dann funktioniert. Die Amerikaner sind ja eher bekannt dafür, dass man da auf gut durchtrainierte Körper steht. Das spielt dann in auserlesenen Kulissen, in Villen oder in schönen Sofagarnituren. Und da sind die Deutschen schon eindeutig auf diese Amateurpornografie hin auch orientiert. Also Deutschland ist der weltweit größte Markt für Amateurpornografie. Es gibt kein Land, was da auch nur annähernd drankommt.
Wie erklärst du dir das?
Ja, die Frage habe ich auch öfter gestellt. Die Leute selber können mir das auch nicht beantworten. Eine Vermutung ist, dass wir ja ein sehr diszipliniertes Land sind, wo die Leute Wert auf Pünktlichkeit legen. Ich glaube, es ist einfach in der Tat auch so ein bisschen so ein Ventil. Wir lassen mal im Geheimen die Sau raus, aber wir wollen es auch der Welt zeigen. Das ist ein Statement.
Dann würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen. Du hast noch eine Stelle aus dem Buch, die wir uns jetzt anhören. Was ist das für eine Stelle? Da geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Philosophie hinter den Pornos.
Genau, das ist bei einem Amateur-User-Treffen. Und da bin ich einem Ehepaar begegnet, Peter und Coco. Und dann erklärt Peter mir die Philosophie seiner Amateurpornografie.
Bitte.
Ein Mann setzt sich Coco und mir gegenüber. Es ist Peter, ihr Ehemann. Er ist der Mann für die Technik, Kameraschnitt, Social Media. Wir verkaufen Träume, Träume aus dem Alltag, erklärt mir Peter. Träume, die real wirken. Reale Träume, als wäre das, was wir da zeigen, echt. Es geschieht ja auch, wenn Coco Unterwäsche kauft. Aber sie würde nie Nacktfotos von sich in einer Umkleidekabine machen und dann per Twitter versenden. Vielleicht würde sie dann auch nicht so oft Unterwäsche kaufen.
Philipp Siegel mit einem Ausschnitt aus seinem Buch »Drei Zimmer Küche Porno«, warum immer mehr Menschen in die Sexbranche einsteigen. Wenn du die folgenden Sachen mal vervollständigen würdest, die folgenden Sätze, das wäre total klasse. Die größte Fehlannahme über dein Buch
ist, dass da nur skurrile Situationen geschildert werden, dass das alles ein bisschen eklig ist und man das nicht ernst nehmen muss.
Das Buch nicht lesen sollte, wer
sich seine Illusion erhalten möchte, dass Porno immer eine geile Sache ist.
Das Buch unbedingt lesen sollte, wer?
Wer wissen will, was Porno noch ist, außer einer geilen Sache.
Dankeschön, Philipp Siegel, für deinen Besuch hier bei die Radio Wissen.
Ich danke.
Und das Buch Drei Zimmer Küche Porno ist übrigens bei Campus erschienen, kostet als Kindle Edition 16,99, als Printausgabe 19,95. Ich danke fürs Zuhören, für eure Neugier. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.